die Langzeitentwicklung und Dynamik des Klimasystems sowie das Klima der Gegenwart und der Zukunft sind ganz unbestritten besonders wichtige Forschungsfelder in der Hydrologie. Ebenso sind die Studien und Untersuchungen zu den Auswirkungen des Klimawandels auf Landökosysteme, aber auch auf Wirtschaft und Gesellschaft von absoluter Priorität. Zu dieser Thematik unterhalte ich mich heute virtuell mit Professor Rolf Weingartner, emeritierter Professor der Universität Bern am Geografischen Institut, sowie mit Professor Martin Groschian, Direktor des Oeschger-Zentrums für Klimaforschung, im Hüwer-Podcast Wassergespräche. Willkommen bei den Hüwer-Wassergesprächen der Fachzeitschrift Hydrologie und Wasserbewirtschaftung. Hier treffen wir uns einmal im Quartal mit Expertinnen und Experten aus dem gesamten Bereich der Gewässerkunde und Hydrologie, aber auch aus den Fachgebieten Limnologie und Grundwasser, Klimatologie und Metrologie sowie Geologie und Bodenkunde. Und sprechen dabei mit Ihnen über spannende und interessante Themen und Fragestellungen sowie aktuelle Forschungsfelder rund um diese Themenbereiche. Mein Name ist Dr. Thomas Lüllwitz, Hydrologe mit Abschluss an der Colorado State University USA, seit 1993 an der BFG und seit 2016 Schriftleiter der Hüwa. Professor Rolf Weingartner ist emeritierter Hochschullehrer am Geografischen Institut der Universität Bern in der Schweiz. Mit ihm möchte ich nicht nur über aktuelle Projekte am Geografischen Institut der Universität Bern sprechen, sondern auch von Professor Martin Groschian, Direktor des Oeschger-Zentrums für Klimaforschung, einiges über die vielfältigen Arbeiten des Instituts erfahren. Das Forschungsinstitut ist ein interdisziplinäres Zentrum der Universität Bern und besteht aus verschiedenen Forschungsgruppen beteiligter Universitätsinstitute. Es wurde im Jahr 2007 gegründet und an den Schnittstellen von Physik, Geographie, Biologie, Chemie, Politikwissenschaften und Philosophie engagieren sich rund 330 Forscher zu den Untersuchungen des Wandels des Klimasystems mit den Auswirkungen auf Menschen und Ökosysteme. Lieber Herr Professor Weingartner, lieber Herr Professor Groschian, es freut mich sehr, dass wir uns heute im Podcast Wassergespräche der Hüwa über das Oeschger-Zentrum für Klimaforschung der Universität Bern unterhalten können. Und ich heute damit auch das erste Mal die Gelegenheit habe, im Hüwa-Podcast Kollegen aus der Schweiz begrüßen zu können. Vielen Dank.
Danke für die Einladung.
Die Universität Bern verfügt ja über eine mehr als 150-jährige Tradition in der Klimaforschung und war der Sitz des nationalen Forschungsschwerpunkts Klima. War dies die Initiierung des Oeschger-Zentrums, an dessen Sie vor allem, Herr Groschian, beteiligt waren?
Wir sind schon etwas stolz auf unsere 150-jährige Tradition. Ich denke hier an Namen wie Brückner, bekannt für die Eiszeitforschung, aber auch Heinrich Wild, das war der erste Gründungsdirektor der WMO. Rudolf Wolf, Sonnenfleckenzyklen, alles bekannte Namen. Und wir sind eigentlich diejenigen, die da versuchen, dieses historische Vermächtnis weiterzuentwickeln. Nun, die Gründung vom Nationalen Forschungsschwerpunkt Klima im Jahr 2001, das ging eigentlich auf eine Initiative des Schweizerischen Nationalfonds. Das waren eigentlich Grossforschungsprojekte, nationale Forschungsnetzwerke, die vergleichbar sind ungefähr mit einem Sonderforschungsbereich in Deutschland, wie Sie das wahrscheinlich kennen. Und bei diesem Nationalen Forschungsschwerpunkt Klima war die Universität Bern das Leading House. Und eine Auflage des Schweizerischen Nationalfonds für diese Grossprojekte war, dass das Leading House nach der 12-jährigen Finanzierung durch den Schweizerischen Nationalfonds eine Struktur aufbauen muss, die eigentlich dann das sogenannte Seed Money durch den Nationalfonds weiterführt und eben weiterentwickelt. Das ist die eine Seite, aber auf der anderen Seite war das Interesse auch der Universität selbst, also ohne den Druck des Nationalfonds, da. Es war die Zeit, wo die Universität Bern sich überlegte, wie man eigentlich in einer universitären Struktur, die aus Fakultäten und Instituten, also disziplinären Silos besteht, wie man eigentlich komplexe gesellschaftliche Fragen, wie man die interdisziplinär fakultätsübergreifend beantworten oder bearbeiten kann. Und so sind eigentlich diese strategischen Zentren an der Universität entstanden, gesellschaftsrelevant, fakultätsübergreifend Zusammenarbeit, und das ist natürlich die Klimaforschung, die ist prädestiniert dafür. Bei anderen Zentren geht es um Welthandel, Biomedical Engineering, Nachhaltigkeitsforschung und so weiter.
Nun, wie kamen Sie beide dann zu diesem Zentrum? Denn das Oeschger-Zentrum hat ja auch wiederum eine Verbindung zum Geografischen Institut der Universität Bern, an dem Sie ja, Herr Weingartner, lange Jahre tätig waren.
Ja, der Beitritt zum Oeschger-Zentrum erfolgte eigentlich auf Einladung. Das war eigentlich sehr interessant. Als geografisch geschulter Hydrologe war mir dazu mal, wie immer heute, immer auch noch zwei Anliegen sehr wichtig, die offenbar sehr gut ins Umfeld des Oeschger-Zentrums passen. Einerseits die Interdisziplinarität und andererseits eben als Geograf auch der explizite Raumbezug. Und dies insbesondere auch in der Schweiz. Wir waren ja seit 1989 mit dem Hydrologischen Atlas beschäftigt und gerade mit dem letzten Bestand ein namhafter Leistungsausweis bezüglich dieser Raumkenntnisse in der Schweiz. Also ich denke, zudem bildet der Atlas eine wichtige Schnittstelle zur Praxis, die wiederum für das Oeschger-Zentrum sehr wichtig, sehr bedeutsam war. Nun, vielleicht als Mitglied des Oeschger-Zentrums konnten wir auf verschiedene Art und Weise profitieren. Ich möchte ganz kurz auf zwei, drei Punkte hinweisen. Nämlich einerseits, ich denke, das war sehr wichtig, wir wurden mit dem Oeschger-Zentrum zum Teil der Klimaforschungsgemeinschaft. Und das schärfte sicherlich das Profil der Berner Gruppe in Hydrologie. Dann das Zweite, und das ist wahrscheinlich der zentrale Punkt, es eröffnete innerhalb der Universität neue Kontakte und Zusammenarbeit. Also es waren plötzlich Verbindungen möglich, die im universitären Betrieb nicht so einfach geschehen, nämlich zum Beispiel zu Klimatologinnen und Klimatologen, zu Klimahistoriker, hier muss ich Christian Pfister nennen, der ja sehr bekannt ist, dann auch Politologinnen, Ökonominnen und Ökonomen, Physikerinnen und Physiker. Also solche Zusammenarbeiten waren sonst eben praktisch nicht möglich. Und daraus resultierte, und das ist sehr wichtig, interdisziplinäre Forschung und Publikationen. Und eine besondere intensive Zusammenarbeit ist dann auch mit der Gruppe von Professorin Olivia Rompein-Martius entstanden. Wir werden da mit dem Mobiliar-Lab für Klima- und Naturrisiken sicherlich noch darauf zurückkommen. Also ich denke auch, und das ist der letzte Punkt, wir konnten dann im Hydrologischen Atlas der Schweiz vor einigen Jahren eine neue Plattform entwickeln, nämlich die Umsetzung der Klimaszenarien. Und dass wir diese Plattform als Hydrologinnen und Hydrologen realisieren konnten, hängt sicherlich auch damit zusammen, dass wir sozusagen eine Klimakompetenz im Oeschger-Zentrum erarbeiten konnten.
Jetzt würde ich noch mal gerne auf die Namensgebung des Zentrums kommen, Herr Groschan. Der Hans Oeschger gilt ja als Pionier der Klimaforschung und hatte ja auch bereits sehr früh von den anthropogenen Einflüssen auf das Klima gewarnt. Welche Arbeiten und Forschungsprojekte hat dieser während seiner Zeit an der Universität Bern durchgeführt?
Ja, also eben Hans Oeschger ist nicht zufällig der Namensgeber unseres Zentrums. Er war wirklich irgendwie eine weltweit bekannte Figur und ein Pionier in der Klimaforschung. Also Hans Oeschger war Physiker von Haus aus. Und er hat sich eigentlich dafür interessiert, in den 50er Jahren, angefangen in den 40er Jahren, die damals neuen Messmethoden in der Physik, also ich denke hier an Isotopie, Massenspektrometrie, auch Messung von radioaktivem Zerfall. Diese Messmethoden und Techniken in der Umwelt- und Klimaforschung anzuwenden. Das war eigentlich sein Grundinteresse. Und man muss vielleicht, eben wenn man sich in die Zeit zurück versetzt, das war eine relativ trickreiche Sache, weil damals war natürlich Teilchenphysik, theoretische Physik, das waren so die wichtigen Dinge, und Hans Oeschger litt eigentlich zeitlebens daran, dass ihm die anderen, die richtigen Physiker, sagen, er sei ja eigentlich gar kein richtiger Physiker. Also wenn man sich mit Klimaphysik beschäftigt, dann hat man eben, das Labor ist draußen, man hat keine kontrollierten Bedingungen, man kann ein Experiment nicht wiederholen. Das heißt, man verletzt eigentlich sämtliche Regeln, die damals in der Physik so galten. Und Hans Oeschger ging unbeirrt seinen Weg, und es war dann eigentlich auch eine interessante geopolitische Konstellation, nämlich mit dem Kalten Krieg, dass plötzlich ein neutrales Land wie die Schweiz eben zusammen mit Dänemark eigentlich fast eben auf dem Silbertablett die Offerte kriegte, in Grönland Forschung zu betreiben. Und Hans Oeschger war damals an der Entwicklung eines der C14-Methode interessiert, hat sein eigenes C14-Messlabor und auch ein eigenes Instrument entwickelt von Grund auf. Also, oder heute kaufen wir das, kommerziell kaufen wir das ein, aber das war eine Neuentwicklung von Grund auf, der sogenannte Oeschger-Zähler. Und das ist bis heute eigentlich noch das Instrument. Eine Messung dauert unendlich lange, also man, wir sprechen hier von Wochen bis Monaten Messzeit, aber es sind bis jetzt eigentlich die mit Abstand genauesten Messungen, die man machen kann. Nun, das interessierte Hans Oeschger, und so kam er nach Grönland, und seine Frage war eigentlich die, ob es gelingen würde, wenn man aus dem Fähren oder aus dem Eis diese Luft extrahiert, ob man mit C14-Messung bestimmen kann, wie alt dieses Eis ist. Nun, dieses Experiment ist grandios gescheitert, weil natürlich in diesen Eisblasen oder Gasblasen im Eis viel zu wenig Kohlenstoff da war. Aber das hat eigentlich dann die ganze Forschung vorgespurt, wo es darum ging, mit dem Delta 18O im Eis die Temperaturen in Grönland zu bestimmen und natürlich auch aus den Eisblasen den Gehalt von CO2 in der Atmosphäre von damals. Und so kriegten sie eigentlich mit, eben in dieser Zeit vom Kalten Krieg, zusammen mit den dänischen Kollegen aus Kopenhagen, begannen sie in diesem Grönland-Eis zu bohren. Und das war irgendwie Forschung, die Ende 80er Jahre, Anfangs 90er Jahre publiziert wurde, absolut sensationell. Das ist zum ersten Mal gelang, eigentlich über die letzten 100.000 Jahre, also das ist ein Glazial-Interglazial-Zyklus, dort die CO2-Konzentration in der Atmosphäre zu rekonstruieren. Das ist wirklich die einzige Möglichkeit, um überhaupt solche Daten zu kriegen. Und das war dann eigentlich auch der Meilenstein, um festzustellen, dass eben die globalen Temperaturen, die haben einen Zusammenhang mit der atmosphärischen Konzentration von CO2. Und wenn wir an die heutige Diskussion denken, dann waren das wirklich absolut bahnbrechende Erkenntnisse. Und das war eigentlich das, was Hans Oeschger interessiert, also der Kohlenstoffkreislauf, rekonstruiert aus den Gasblasen vom Eis von Grönland. Und das hat ihn dann eigentlich dazu bewogen, das eines der ersten CO2-globalen Kohlenstoffmodelle zu machen. Und das ist ebenfalls mit Uli Siegenthaler, einem Mitarbeiter von ihm. Und das ist schon sehr bemerkenswert, dass die Szenarien für den atmosphärischen CO2-Gehalt, die 1976 publiziert wurden für das Jahr 2000, die waren also mit plus minus 6% Prognose oder Szenariensicherheit waren die korrekt. Also das ist absolut sensationell und das bewog dann eigentlich Hans Oeschger bereits in den 70er Jahren davor zu warnen, dass eigentlich eben der anthropogene Emission von Treibhausgasen zu einer Zitat gefährlichen Störung des Klimasystems führen wird. Und dieses Zitat gefährliche Störung, das fand dann eigentlich auch in der Klimaschutzkonvention der UNO 1992 im Artikel 2 seinen Niederschlag, wo es eben darum ging, die CO2-Konzentration zu stabilisieren, damit eben gefährliche Störungen des Klimasystems vermieden werden konnten. Hans Oeschger hat noch ein paar andere Dinge gemacht. Er hat beispielsweise mit Argon, einem Edelgas, hat er das Alter vom tiefen Wasser im Pazifik bestimmt und herausgefunden, dass eben das tiefen Wasser im Pazifik, dass das ein paar tausend Jahre alt ist. Und wenn man in den Nordatlantik geht, dann ist das Wasser jünger. Und das hat eigentlich die ersten empirischen Belege gegeben, dass dieser globale Conveyor-Belt, wie man sich eben die Ozeanzirkulation global vorstellt, dass das tatsächlich so ist. Und sie konnten eben dort diesem Turnover ein Alter zuweisen. Das war wirklich die Zeit der großen Entdeckungen. Manchmal blicke ich ein bisschen neidisch auf diese Zeit zurück, weil das waren wirklich einfach fundamentale Dinge, die bis heute im Wesentlichen Bestand haben, eigentlich sensationell. Das hat uns natürlich dann bewogen, unser Zentrum nach Hans Oeschger zu benennen.
Das haben Sie jetzt sehr ausführlich und eindrücklich dargestellt. Wirklich das Wort Pionier der Klimaforschung ist also absolut berechtigt und damit die Namensgebung für dieses Zentrum. Herr Weingartner, Sie hatten vor einiger Zeit der Hüwer einen Projektbericht zugeschickt mit dem Titel Hochwasserrisiko verstehen und beeinflussen, das Schweizer Mobiliar Lab für Naturrisiken. Ich möchte Sie mal kurz bitten, hierauf drauf einzugehen. Steht dieses Labor in Verbindung mit dem Oeschger-Zentrum oder was untersucht dieses Speziallabor?
Es ist gerade etwas schwierig, nach diesem Rundumschlag auf die Pionierzeit des Oeschger-Zentrums wieder etwas profaner zu werden, aber ich werde es trotzdem versuchen. Ich glaube, das Oeschger-Zentrum, kann man so sagen, ist wesentlich dafür verantwortlich. Und hier muss ich vor allem, und darf ich vor allem auch meinen Kollegen Martin Groscher nennen, dass das Mobiliar Lab gegründet wurde. Konkret, dass die Mobiliarversicherung, das ist eine größere Versicherungsgesellschaft in der Schweiz, Geld zur Verfügung gestellt hat der Universität Bern, um dieses Lab zu gründen. Nun, Sie werden sich sicherlich fragen, wie kommt eine Versicherungsgesellschaft dazu, an der Universität ein Lab zu gründen? Es sind eigentlich zwei Gründe, die hier wichtig sind. Einerseits ist die Mobiliarversicherung, hat ein genossenschaftliches Engagement. Das heißt, ein Teil ihres Einkommens werden für genossenschaftliche Dinge bereitgestellt. Das heißt, es geht von Kunst, Musik bis eben hin zur Wissenschaft. Und dank der Verbindung des Oeschger-Zentrums hat dann die Mobiliarversicherung einerseits eine Professur gesponsert an der Universität Bern und andererseits dann etwas später, wahrscheinlich auch aufgrund ihrer Zufriedenheit mit dieser Arbeit, auch das Mobiliar Lab für Naturrisiken. Nun, wie steht nun das Mobiliar Lab zum Oeschger-Zentrum? Ich glaube, man kann sagen, die ergänzen sich eigentlich die beiden in idealer Art und Weise. Man kann eigentlich sagen, das Oeschger-Zentrum, das ist vor allem interdisziplinär, versucht also wissenschaftliche Disziplinen zusammenzubringen und das Mobiliar Lab ist vor allem auch transdisziplinär. Also es wird eigentlich ein kohärentes Wissen angestrebt, das sowohl wissenschaftliche wie auch vor allem auch praktische Perspektiven zeigt. Man könnte es vielleicht so formulieren, wenn man eine wissenschaftliche Arbeit anschaut, so ist eigentlich eines der spannendsten Abschnitte oder Kapitel ist der Ausblick. Im Ausblick sagt man eigentlich immer, was man nun mit diesen Erkenntnissen machen könnte oder sollte. wird aber aus Forschungsbetriebsgründen, aus Geldgründen nie gemacht oder selten gemacht. Mit dem Mobiliarlab und mit seiner Ausstattung, ressourcenmäßig, war es eben möglich, nun genau dieses Ausblickskapitel umzusetzen. Also mit anderen Worten, das Mobiliarlab ermöglichte einerseits eine interdisziplinäre oder auch disziplinäre Arbeit und andererseits dann auch noch entsprechende Zeit und Ressourcen und Finanzen, um das Ganze umzusetzen. Das heißt konkret, das Mobiliarlab arbeitet ja hier vor allem im Bereich Naturrisiken. Ich beschränke mich jetzt hier vor allem auf den Bereich Hochwasser. War es dann eben möglich, die Erkenntnisse herunterzubrechen bis auf die regionale oder sogar lokale Ebene, also das heißt auf die rund 2000 bis 2500 Gemeinden in der Schweiz. Und das hat natürlich dem Mobiliarlab eine ganz neue Position im Forschungsbetrieb ermöglicht, nämlich diese Schnittstelle, die ja aus meiner Sicht nach wie vor nicht genügend ausgestattet ist, diese Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Praxis nun wirklich konsequent anzugehen. Und da komme ich zurück auf diesen Artikel. Gerade im Hochwasserbereich, und das haben wir in diesem Artikel bei Ihnen in der Zeitschrift gezeigt, sind nun praxisnahe Werkzeuge zur Beurteilung der Hochwassergefahr und insbesondere des Hochwasserrisikos entstanden. Und man kann eigentlich sagen, dem Einbezug des Risikos in den Hochwasserschutz haben die Arbeiten des Lab große Schub verliehen. Ich glaube, es ist wirklich ein Paradigmawechsel in der Hydrologie und hat stattgefunden von der reinen Gefahrenbeurteilung zu einer Einbezug des Risikos, also auch des Einbezugs der exponierten Gebäude und der Vulnerabilität. Es sind aber auch weitere Themen erarbeitet worden. Und hier möchte ich vor allem auch auf den Bereich Oberflächenabfluss eintreten. Es ist eigentlich eine alte Gefahr, die nie so richtig zum Trage gekommen ist, weil man sie verdrängt hat, weil aber auch durch die dichte Besiedlung in der Schweiz der Oberflächenabfluss plötzlich in Zonen aufgetreten war, wo auch Häuser und Infrastruktur steht. Und hier hat, dank der Arbeit des Lab, haben dieser Oberflächenabfluss klare Konturen erhalten. Und die Arbeit zeigt klar und eindeutig, dass diese Gefahr des Oberflächenabflusses bisher unterschätzt wurde. Und man ist es eigentlich daran, die Gefahrenbeurteilung, die bisher vor allem oder fast nur auf den normalen Hochwassern bestand, durch diesen Komponente Oberflächenabfluss zu ergänzen. Wenn ich das aus der Sicht noch meiner damaligen Gruppe etwas anschauen kann, hat natürlich das Mobiliarlab für uns eine gewaltige Dynamik entwickelt. Während das Oeschgezentrum eigentlich uns für die Interdisziplinarität öffnete, war es eben dann mit dem Mobiliarlab möglich, Arbeiten im Wissenschaftsbetrieb durchzuführen, die eine sehr angewandte Komponente haben. Und sie haben uns dann auch eben, und das war sehr wichtig, personelle Ressourcen zur Verfügung gestellt. Also wir konnten Sachen machen, die wir uns eigentlich nie erträumt haben. Und das ist sicherlich ein Riesenverdienst beider, des Oeschgezentrums wie des Mobiliarlabs.
Jetzt möchte ich mal den Begriff von Ihrer Darlegung, Herr Weingartner, den Terminus Ausblick an Herrn Groschan weitergeben. Welches sind die bedeutendsten Kooperationspartner des Zentrums und gibt es besondere Projekte, die zukünftig am Oeschger-Zentrum der Klimaforschung anstehen?
Wir sind nicht ein Zentrum, das sehr definierte und bestimmte Kooperationspartner hat. Wir sind eigentlich ein Distributed-Zentrum, also mit sehr flachen Hierarchien, und da suchen sich eigentlich die einzelnen, jede dieser 40 Professuren, die bei uns beteiligt ist, die suchen sich die effizientesten und die besten Kooperationspartner in ihrer Forschungsfrage eigentlich selbst. Das heißt, bei uns sind eigentlich diese Netzwerke, die sind in der Regel sehr dynamisch projektbezogen. Also das kann sein im Rahmen eines IPCC-Zyklus, das kann sein im Rahmen eines Horizon 2020 Programms, damals als wir noch dabei waren. Und ein Beispiel ist vielleicht, wir kommen ja später noch auf die Paläoklimaforschung zurück. Das sind globale Forschungsnetzwerke wie das Netzwerk Past Global Changes, PAGES, das notabene 1992 von Hans Oeschger gegründet wurde mit einem Kollegen aus den USA. Und in diesem globalen Forschungsnetzwerk sind rund 5.500 aktive Forschende sind zusammengeschlossen. Die schließen sich zu Arbeitsgruppen zusammen zu einem bestimmten Thema. Dann wird beispielsweise ein Review-Artikel wird geschrieben, ein Großprojekt wird gestartet oder sonst sowas. Und dann löst sich diese Arbeitsgruppe wieder auf. Und somit behalten wir eigentlich die Dynamik. Wir haben keine stehenden Kommissionen, wir sind nicht so organisiert, sondern wollen eigentlich flexibel bleiben und eben auch die Netzwerke entsprechend anpassen. Wir haben eine einzige formale Kooperation mit der ETH Zürich, das ist im Bereich Ausbildung. Es geht dort um eine Graduate School in Klimawissenschaften. Und selbstverständlich spielen auch für uns, obschon wir ja nicht EU-Mitglied sind, spielen eigentlich diese europäischen Universitätsnetzwerke, die spielen eine sehr, sehr große Rolle, weil wir doch davon ausgehen, dass die in der Zukunft eigentlich die Forschungslandschaft in Europa wesentlich mitprägen wollen. Und so sind wir auch in einem dieser europäischen Universitätsnetzwerke sind wir aktiv dabei. Zusammenarbeit selbstverständlich mit Behörden, also auf allen Stufen von national bis kommunal oder Städte. Und Rolf Weingartner hat bereits die Public-Private Partnership mit der Mobiliarversicherungsgenossenschaft erklärt. Das ist wirklich ein nicht ganz triviales, aber interessantes Experiment. Rolf hat es gesagt, ich möchte es nochmal betonen. Die Mobiliarversicherung ist eine Genossenschaft, ist nicht eine Aktiengesellschaft. Mit einer AXA oder so hätten wir dieses wohl nicht gemacht. Und das ist, denke ich, ein sehr gutes Beispiel, wie eben Public-Private Partnership, wie das funktionieren kann. Und so sind, auf Ihre Frage zurückzukommen, das sind sehr dynamische Netzwerke, in denen wir arbeiten. Und ich glaube, der Forschungsgegenstand, der ändert sich ja permanent und das ist hier adäquat. Was uns sicher eben beschäftigt in Zukunft, das ist wie eigentlich nicht nur die Schweiz, sondern auch im ganzen Kontinent oder global, wie Netto Null 2050 erreicht werden kann. Es sind andere Themen wie die sogenannten Tipping Points oder die Risiken, die wir eingehen, weil eben um hier ein Beispiel zu geben, also weshalb diese 190 Vertragsstaaten in Paris 1,5 Grad gewählt haben oder unter 2 und nicht 4 oder 5. Das sind letztlich wissenschaftliche Fakten, die durch das physikalische Verständnis und die Risikokalkulation entstanden sind. Also diese 1,5 Grad von Paris, die brauchten eine extrem solide, insbesondere naturwissenschaftliche Basis, um überhaupt eben diese Staatschefs dort entscheiden zu lassen, welchem Risiko sie die Bevölkerung aussetzen wollen.
Jetzt ist noch ein Themenpunkt, der aufgefällt, wenn man das Zentrum anschaut. Die Folgen des Klimawandels auf Landökosysteme werden beschrieben beziehungsweise untersucht, inklusive Vegetationsänderungen. Könnten Sie das noch einmal bitte kurz vorstellen?
Ja, also eben diese Klimawandel auf Landökosysteme, das ist einfach eines von rund 6 oder 8 Themen. Das ist selbstverständlich ein bedeutendes Thema. Und im Oeschger-Zentrum, etwas salopp gesagt, wir suchen ja immer nach der Berechtigung, dass es uns überhaupt gibt. Und in diesem Fall ist eigentlich unser Ziel das, dass wir skalenübergreifend arbeiten können. Also wir haben eine Forschungsgruppe in Pflanzenwissenschaften, die befasst sich mit Spaltöffnungen von Gräsern auf der Mikroskala, wie dort der Gasaustausch passiert und vor allem, wie dieser Gasaustausch auch im Zusammenhang mit Wasserangebot, mit Strahlung und so weiter, wie das funktioniert. Auf der anderen Seite haben wir eine Forschungsgruppe, die beschäftigt sich mit globalen Vegetationsmodellen. Es geht dort darum, eben Vegetation als interaktive Komponente im gesamten Kohlenstoffkreislauf. Und die Kunst ist eigentlich, oder unser Anspruch ist eigentlich der, dass wir diese Skala, also von der einzelnen Spaltöffnung bis zum globalen Vegetationsmodell, dass wir diese Skalen irgendwie überbrücken können. Das ist letztlich auch der Gedanke, der auch im Mobilab eine Rolle spielt. Das sehen wir nicht nur räumlich, sondern auch zeitlich. Also wir haben Experimente, die sich anschauen, wie eine Pflanze irgendwie reagiert, wenn eine Wolke kommt und Mikroskala auf der Skala von Minuten. Auf der anderen Seite untersuchen wir mit verschiedenen Methoden die Vegetation in der Vergangenheit, also wir sind dann im Zeiträumen 10.000 Jahre oder 100.000 Jahre. Und dort ist eigentlich die Frage die, ob das letzte Interglazial vor rund 120.000, 125.000 Jahren ein Analog sein kann für das, was uns in der Zukunft erwartet. Und gerade bei der Vegetation ist eigentlich wiederum die Vergangenheit das eigentlich die einzige Möglichkeit, um empirische Daten zu sammeln, wie schnell beispielsweise Pflanzenarten wandern können in Zeiten von einer starken Erwärmung oder auch, ob eben Pflanzenarten, ob die einzeln wandern oder ob die in der Pflanzengesellschaft wandern, also ganze Ökosysteme wandern müssen. Und selbstverständlich haben wir Modelle dazu, die uns alles berechnen können für die Zukunft. Aber letztlich brauchen wir empirische Daten aus der Vergangenheit, um erstens Modelle zu parametrisieren, Wanderungsgeschwindigkeiten, oder dann eben auch, um die Plausibilität von Modellen zu verifizieren. Und das bringt mich vielleicht zum letzten Punkt. Wenn wir immer Szenarien machen, das heißt Klimaszenarien, CO2-Szenarien, Vegetationsszenarien, Szenarien für Nahrungsmittelsicherheit und Agrarproduktion und so weiter, dann basiert das alles auf Modellen. Und die eher philosophische Frage ist dann wirklich die, was können eigentlich Modelle per se, was können die liefern? Und ist es eine gute Idee, wenn wir weitreichende gesellschaftliche Entscheidungen wie eben Paris oder sonst sowas, wenn wir das auf Modellrechnungen stützen, die eine Prognose in die Zukunft machen. Und das ist auch der Grund, weshalb wir eigentlich Philosophen und Ethiker in unserem Özgür-Zentrum haben, die uns ein bisschen an der Hand nehmen können, wenn es um solche Fragen geht.
Da haben Sie diesen besonderen Forschungsbereich auch wieder interessant dargestellt und auch die Interdisziplinarität der verschiedenen Forschungsbereiche auch wieder klar herausgestellt. Jetzt werden ja auch Messungen und Rekonstruktionen von wichtigen Klimavariablen durchgeführt. Was lässt sich darunter vorstellen?
Also ich kann vielleicht wiederum, um bei Hans Oster zu bleiben, das Beispiel aus den Eiskernen nehmen. Und es ist tatsächlich so, dass die Universität Bern eigentlich weltweit einer der Hotspots ist für Paläoklimaforschung. Diese CO2-Rekonstruktion mittlerweile aus den Antarktis-Eiskernen, die reicht 800.000 Jahre zurück. Das sind 8 Eiszeit-Warmzeitzyklen. Wurde hier gemessen an der Universität Bern. Und man kann an diesen Eisbohrkernen natürlich noch viele andere Dinge machen. Man kann beispielsweise Methan kann man untersuchen und da findet man heraus, dass tatsächlich eigentlich der Globus nach dem Clausius-Clapeyron-Prinzip funktioniert. Je wärmer, desto feuchter. weil ja Methan bekanntlicherweise aus globalen Feuchtgebieten unter anaeroben Bedingungen entsteht. Und da sieht man aus den Eisbohrkernen immer, wenn CO2 hoch war, da war auch das Methan hoch. Und wenn CO2 tief war, waren die Temperaturen kühl. Warming, also Erwärmung, heißt auch immer Befeuchtung, und Abkühlung heißt auch immer Austrocknen der globalen Atmosphäre. Das sind wirklich die Grundprinzipien, die wir verstehen müssen, um zu sehen, wie unser Planet eigentlich funktioniert. Wir arbeiten auch sehr viel mit Seesedimentkernen oder mit marinen Kernen, also Sedimentkernen aus dem Ozean. Und da können wir auch Klimavariablen rekonstruieren. Das kann sein Temperatur, das kann sein Niederschlag, das kann sein Wind. Und vielleicht noch ein letzter Punkt zu dieser Paläoklimaforschung. Da wird ja immer gesagt, ja, das sei Vergangenheit und so weiter. Das ist völlig nicht relevant. Aber nochmals, wenn wir Informationen sammeln wollen, beispielsweise um unsere Gesetzgebung zu unterstützen. Die Gesetzgebung in der Schweiz heißt, dass eigentlich Kernkraftwerke, dass die sicher sein müssen für ein Erdbeben oder eine Überschwemmung, die alle 10.000 Jahre einmal auftritt. Und wer weiß heute schon, was ein 1 in 10.000 Jahre Erdbeben ist? Wer weiß, was eine 1 in 10.000 Jahre Überschwemmung ist? Da haben wir 0,0 Information mit dem, sagen wir, den Beobachtungsdaten, die vielleicht im besten Fall 100, 150 Jahre zurückreichen. Und da möchte ich eigentlich zwei Beispiele sagen. In Seesedimenten finden wir Flutlagen, also das sind Ablagerungen, die bei Hochwasser entstehen. Und wenn wir die Seesedimente datieren können, also wissen, wie alt die sind, können wir eigentlich so eine 1000-jährige, 5000 oder 10.000-jährige Rekonstruktion von Überschwemmungs- oder Flutereignissen, Starkniederschlagsereignissen können wir machen. Und mit dem können wir dann eigentlich die Frage klären, ob empirisch in der Vergangenheit Hochwasser eher häufiger waren in kühlen Zeiten oder in warmen Zeiten. Und das sind letztlich eigentlich diejenigen Dinge, die wir wissen müssen, wenn wir in eine wärmere Welt gehen. Das sind absolut fundamentale Erkenntnisse, die wir aus dieser Paläoklimaforschung ziehen können. Und deshalb möchte ich hier wirklich eine Lanze brechen. Paläoklimaforschung ist wirklich essentiell. Das tue ich auch eben in meiner Forschungsgruppe. Wir arbeiten zu Starkniederschlags- und Flutlageereignissen. Das sind wirklich Dinge, die wir wiederum brauchen, um eben Modellrechnungen, die Plausibilitätsprüfung zu machen. Und das betrifft letztlich die Gesellschaft und auch die Politik, natürlich die Gesetzgebung und das Policymaking.
Darf ich hierzu noch etwas erwähnen?
Ja, gerne, natürlich.
Also ich finde es sehr spannend, Martin, was du jetzt gesagt hast, auch die ganze Paläoforschung. Und was jetzt ja abläuft in der Schweiz, ist ein großes Projekt, unterstützt vom Bundesamt für Umwelt, Bundesamt für Energie. Und das hier genau diese Frage, was ist ein 10.000-jährliches Hochwasser und wie sind die Infrastrukturen gefährdet? Das ist ein riesiges Modellierungsexperiment, wo natürlich mit verschiedenen Schwierigkeiten verbunden sind. Letztlich auch natürlich die ganzen hydraulischen Fragen und so weiter. Und ich denke, hier wäre natürlich sehr spannend, jetzt genau in diesem Punkt eben dieses Zusammenspiel zwischen der Modellierung und was du gesagt hast mit den Seesedimenten. Also ich glaube, das wäre sicherlich dann der nächste Schritt, von einer reinen Modellierungsüberlegung auch zu diesen Fakten zu kommen. Vielleicht etwas im hydrologischen Bereich auch sehr interessant, das Historische. Das ist ja interessant, ein Projekt, dass eigentlich ein bekannter Schweizer Schreiber, Schriftsteller, das war Gotthelf, Das war der lebt im 19. Jahrhundert. Und der hat ein Buch geschrieben über die Wassernot im Emmental. Das ist so ein moralisierender Roman eigentlich. Aber er hat es geschafft, eigentlich dieses Hochwasser, und das war am 13. August 1837, an einem Sonntagnachmittag, im Detail zu schreiben. Und man hat dann mit einem hydrologischen Modell, und das war schon in den 1990er Jahren, hat man dieses Hochwasser aufgrund dieser detaillierten Beschreibung rekonstruiert und konnte dann Niederschlagsmengen und so weiter rekonstruieren. Oder ein zweites Beispiel, das wird jetzt dann dieses Jahr abgeschlossen, das ist eine Dissertation von Evelyn Spinden. Sie macht für ganz Mitteleuropa einen Atlas, einen Hochwasseratlas für das 14. Jahrhundert. Also sie hat etwa 3.000 bis 4.000 Archivquellen erarbeitet und wird nun in einer Auflösung von Monat, Saison und Jahr für das 14. Jahrhundert. Und das ist das Jahrhundert, wo man immer sagt, das ist das Jahrtausend-Hochwasser, also eine Jahrhundert, wo dann eben sehr viele große Hochwasser, insbesondere 1432, dieses große Hochwasser rekonstruiert. Und ich denke, das ist auch wieder nämlich die Frage, die ja die Hydrologie immer beschäftigt. Nicht nur, was kann in einem Einzugsgebiet passieren, sondern, und das ist sehr wichtig, wie groß ist die Ausdehnung? Wie groß können die Gebiete betroffen sein? Ist es möglich, dass das Rheingebiet und das Donaugebiet und die Elbe gleichzeitig mit großen Hochwassern, großen Hochwassern betroffen sind? Und das hat natürlich die ökonomischen Konsequenzen sind dann sehr groß. Also Sie sehen diese interdisziplinären Arbeiten, die eben auch durch das Oeschge-Zentrum angetrieben wurden oder initiiert wurden, sind doch sehr, sehr wichtig.
Absolut, das war sehr eindrucksvoll. Sie hatten ja zu Anfangs, Herr Weingartner, das Geographische Institut der Universität Bern und dessen Verbindung zum Oeschge-Zentrum aufgezeigt. Nun würde mich mal interessieren, wie ist denn die Verbindung zur Schweizerischen Gesellschaft für Hydrologie und Limnologie, der SGHL, oder zur Schweizerischen Hydrologischen Kommission? Gibt es da parallelen Entwicklungen und Kontaktpunkte?
Also die Verbindungen waren eigentlich sehr eng. Ich war sowohl Präsident der Hydrologischen Kommission, wie auch der Schweizerischen Gesellschaft für Hydrologie und Limnologie. Also von dem her hätte ich eigentlich Ihre Frage beantwortet, aber ich kann es noch etwas genauer sagen. Ich denke, die Organisation habe etwas eine andere Stellenwert. Ich glaube, es sind Gesellschaften, die SGL, also die Schweizerische Gesellschaft für Hydrologie und Limnologie, stellt vor allem die Verbindungen zu den, sage ich einmal, nicht wissenschaftlichen Hydrologinnen und Hydrologen und Limnologinnen und Limnologen dar, die eben sehr stark in diesem Bereich arbeiten. Und was eigentlich jetzt in den letzten Jahren sich etabliert hat, das ist ein monatliches Kolloquium per Internet, weil die Leute wollen nicht mehr reisen, wo man aktuelle praxisbezogene Themen diskutiert, und zwar in einer ausführlichen Art und Weise. Das ist sehr beliebt. Die Hydrologische Kommission ist vor allem ein Austausch zwischen den wissenschaftlichen Organisationen. Es ist eher ein informeller Art. Es werden aber auch Tagungen zu wichtigen Themen organisiert oder auch Forschungsprogramme angeregt. Also es ist eigentlich eher eine informelle Verbindung. Und ich glaube, hier möchte ich noch einmal zurückkommen auf die Erfahrung des Mobiliarlabs. Meine Erfahrungen im Mobiliarlab haben eigentlich gezeigt, wie wichtig dieser Kontakt ist zwischen Wissenschaft und Praxis. Also ich denke, wir müssen aufpassen im heutigen Betrieb, dass wir nicht zu separaten Einheiten werden. Und ich glaube, diese Schnittstelle pflegt sowohl das Oeschge-Zentrum, das Mobiliarlab. Und hier wünschte ich mir eigentlich in diesem Bereich noch eine stärkere Ausbau. Wir haben in der Schweiz, die SGL und CAY sind ja Organisationen der Schweizerischen Akademie der Naturwissenschaften. Und ich glaube, man sollte grundsätzlich einmal die Frage stellen, sind diese Organisationen noch naturgemäß ausgerichtet? Oder zeitgemäß ausgerichtet. Die Frage stellt sich nämlich, wie stark sollen diese Organisationen auch Klartext sprechen? Wenn ich das so anschaue im Bereich der Klimaforschung, gibt es eigentlich verschiedene Organisationen, sei es politische, sei es ökonomische, wirtschaftliche, Bauernvertreter und so weiter, die immer Klartext sprechen. Und ich wünschte mir eigentlich, das, wie es jetzt Martin Grosjean zum Beispiel auch gemacht hat, dass hier viel mehr auch Klartext gesprochen wird. Und ich sehe hier, ich erlebe es eher eine Erosion dieser wichtigen Institution, und ich wünsche mir eine starke Stärkung dieser Institution, dass man auch wieder etwas mehr Klartext sprechen könnte. Also wie sieht es um eine Hydrologie aus? Wie wichtig ist das Handeln? Alle anderen machen das, und hier finde ich, die Wissenschaft könnte noch etwas mehr Klartext sprechen. Damit sind eigentlich diese beiden Organisationen von zentraler Bedeutung, und ich wünschte, sie hätten auch etwas finanzielle Möglichkeiten wie das Lab, wie das Oeschke-Zentrum, um eben ihre Aufgabe noch besser erfüllen zu können.
Vielen Dank, lieber Herr Professor Weingartner und lieber Herr Professor Grosjean, dass wir uns heute so intensiv und ausführlich im Hüwer-Podcast über das Oeschke-Zentrum in der Schweiz austauschen konnten. Es war sehr interessant zu sehen, wie über den hydrologischen Atlas, der ja lange Zeit sich entwickelt und geschaffen wurde, dann dessen Bedeutung die verschiedenen Netzwerke dann auch in dem Oeschke-Zentrum mitformte und letztendlich dann dieses Institut mit seiner Entwicklung, die ja noch zukünftig auch noch weitere Zweige aufgreifen wird, wie dargelegt wurde, das dargestellt zu bekommen haben. Vielen Dank, sehr interessant, mit Ihnen hierüber gesprochen zu haben.
Gerne geschehen. Danke.
Dankeschön.
In der nächsten Folge spreche ich mit Frau Dr. Haritz sowie Marc Daniel Heinz, um mit Ihnen über die Aufgaben der Internationalen Kommission zum Schutz des Rheins, die IKSR, zu sprechen. Frau Dr. Haritz ist die IKSR-Präsidentin und Herr Heinz leitet die Geschäftsstelle der IKSR, die in Koblenz ansässig ist.